Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen bei Arte Reloaded, Strafrechtsbegriffe von A bis Z. Z wie Zurechnungsunfähigkeit. Unser heutiges Fallgeschehen ist an einen echten Fall angelehnt, der sich im Februar 2024 in Wien ereignet hat. Ein 36-jähriger Wiener, wir nennen ihn jetzt einfach mal Markus, leidet an paranoider Schizophrenie. Und über den Winter verschlechtert sich dann sein Zustand zunehmend und immer wieder erleidet er schizophrene Schübe. Und eines Tages hat er so einen akuten Schub und hört Stimmen, die ihm befehlen, seine eigene Mutter zu töten. Diesen Stimmen folgt er dann, weil er nicht anders kann, und läutet bei ihrer Wohnung an. Sobald seine Mutter die Türe öffnet, stürzt sich der Markus dann auf sie und beginnt, sie in Tötungsabsicht zu würgen. Gott sei Dank nimmt der Fall aber ein glimpfliches Ende. Ein Nachbar ist nämlich auf die Schreie aufmerksam geworden und kommt dann der Mutter zu Hilfe, die im Endeffekt nur ganz leichte Verletzungen erleidet. Und die Frage, mit der wir uns heute befassen wollen, ist: Kann der Markus wegen seiner Tat verurteilt werden? Und falls nein, wie geht's für ihn weiter?
Und hier kommt mal der Tatbestand des Mordes nach § 75 in Betracht. Wie Sie aber gleich erkennen, ist hier der Erfolg nicht eingetreten, weil die Mutter ja glücklicherweise nicht stirbt, weil der Nachbar noch einschreiten kann. Wie Sie aber bestimmt wissen, kommt, auch wenn ein Delikt nicht vollendet ist, eine Versuchsstrafbarkeit in Betracht. Hier hätten wir es mit einem versuchten Mord gemäß § 1575 StGB zu tun. Und der Markus hat hier auch vollen Tatvorsatz. Er hat ja hier die Absicht, seine Mutter zu töten. Und er setzt auch schon eine Ausführungshandlung, indem er seine Mutter zu würgen beginnt. Auf objektiver Tatbestandsebene ist daher bezüglich des Versuchs schon alles erfüllt, was wir für eine Versuchsstrafbarkeit brauchen. Und wie Sie wissen, auf Rechtfertigungsebene wird die Rechtswidrigkeit mal durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert. Hier kommen auch keine besonderen Rechtfertigungsgründe in Betracht, weswegen der Markus auch rechtswidrig handelt. Aber ganz wichtig, es kommt immer noch eine weitere Ebene dazu, und zwar die Ebene der Schuld. Auf Schuldebene schauen wir uns an, ob eine Tat einer Person auch persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann. Prinzipiell können Sie davon ausgehen, dass das vorliegt, also dass ein solcher persönlicher Vorwurf gegeben ist. Es gibt aber gewisse Gründe, warum man davon ausgeht, dass dieser persönliche Vorwurf nicht gemacht werden kann. Das kann zum Beispiel wegen einem Alter vorliegen. Also wie Sie sicher wissen, sind Personen unter 14 Jahren noch nicht strafmündig. Es gibt auch gewisse Entschuldigungsgründe. Und auf Schuldebene auch sehr relevant ist der § 11 StGB. Im § 11 StGB ist nämlich geregelt, dass eine Person, wenn ein gewisser Zustand, ein bestimmter, eben durch das Gesetz vorliegender Zustand vorliegt und zusätzlich noch die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit nicht gegeben ist, eine Person nicht schuldfähig ist, also auf Schuldebene hier wir aussteigen müssten. Die Diskretionsfähigkeit, darunter ist zu verstehen, dass eine Person im Tatzeitpunkt das Unrecht der konkreten Tat nicht einsehen kann. Also eine gewisse Einsichtsfähigkeit, die im konkreten Fall nicht gegeben ist. Und die Dispositionsfähigkeit bedeutet, dass ich zwar eventuell das Unrecht meiner Tat einsehen kann, aber nicht nach dieser Einsicht handeln kann. Also eine gewisse Handlungsfähigkeit. Wenn eine dieser beiden Fähigkeiten nicht gegeben sind, kann man von einer Zurechnungsunfähigkeit ausgehen.
Genau, also einer dieser beiden Fähigkeiten fehlt, Diskretionsfähigkeit oder Dispositionsfähigkeit. Und dann sagt uns der Paragraph 11, dass noch ein bestimmter Grund dazukommen muss. Und da werden jetzt bestimmte biologische Gründe aufgezählt. Was sind jetzt diese Gründe, die im Gesetz aufgezählt werden? Und zwar ist es eine Geisteskrankheit, eine geistige Behinderung, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung oder eine gleichwertige seelische Störung. Also vier mögliche Gründe. Das ist die Terminologie, die das Gesetz verwendet. Was kann man jetzt darunter verstehen? Unter einer Geisteskrankheit sind Krankheiten zu verstehen, wo es entweder um die Intelligenz oder um das Gemüt des Menschen geht, also wo irgendeine entscheidende Veränderung von der Psyche oder von der Intelligenz durch eine Krankheit gegeben ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine bipolare Störung oder ein Tumor, der zu einer entsprechenden psychischen Beeinträchtigung führt. Eine geistige Behinderung liegt etwa bei einer Intelligenzminderung vor. Eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, das kennen Sie sicher alle, zum Beispiel bei einer vollen Berauschung, also wenn ein Vollrausch vorliegt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass eine schwere seelische Störung vorliegt, die nicht in eine der anderen Kategorien fällt. Die Rechtsprechung nimmt da zum Beispiel, wenn es um einen ganz, ganz hochgradigen Angstzustand geht. Und wenn jetzt einer dieser biologischen Gründe vorliegt und die Diskretionsfähigkeit oder Dispositionsfähigkeit ausgeschlossen ist, dann gehen wir von Zurechnungsunfähigkeit aus. Wie ist das jetzt bei uns im Fall?
Ja, in unserem Fall, das haben wir am Anfang gehört, leidet der Markus an einer paranoiden Schizophrenie. Und bei einer paranoiden Schizophrenie können wir davon ausgehen, dass eine sogenannte Geisteskrankheit vorliegt. Und aufgrund seines akuten Schubs ist er auch in dem Fall nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Also ist im Tatzeitpunkt, wichtig, dass Sie hier immer auf den konkreten Tatzeitpunkt abstellen, ist die Diskretionsfähigkeit nicht gegeben. Das ist gar nicht immer so leicht festzustellen in der Praxis, deswegen werden hier oft Sachverständige herangezogen und hier werden psychologische Gutachten erstellt, die dann den Richter, Richterinnen dabei helfen, die Entscheidung zu treffen, ob die Zurechnungsunfähigkeit gegeben ist. Wir können also in unserem Fall davon ausgehen, dass der Markus nicht zurechnungsfähig war, weshalb wir davon ausgehen, dass ihm die Tat auch nicht persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann und er sich deshalb nicht strafbar wegen eines versuchten Mordes macht. Aber bedeutet das, dass die Tat für den Markus jetzt keinerlei Folgen hat?
Nein, das heißt das nicht, weil genau für solche Fälle gibt es sogenannte freiheitsentziehende vorbeugende Maßnahmen. Die sind im StGB in den Paragraphen 21 bis 23 geregelt. Und da knüpft man jetzt eben nicht an die Schuld an, weil wir haben ja gesagt, es gibt keine Schuldfähigkeit, also der ist zurechnungsunfähig, sondern wir sagen, der Täter, die Täterin ist zwar nicht zurechnungsfähig, aber gefährlich. Also wir knüpfen an die Gefährlichkeit dieser Person an. Und wir sagen, es gibt da Gefahr, dass diese Person in Zukunft eine Straftat begehen wird. Und wenn es diese Gefährlichkeit gibt und diese Gefahr gibt, dann kann unter bestimmten Umständen eine Person in einem sogenannten forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden und angehalten werden, eben solange diese Gefährlichkeit besteht. Was ein forensisch-therapeutisches Zentrum ist, dazu kommen wir später nochmal. Aber wann kann jetzt so eine Unterbringung im Maßnahmenvollzug gemacht werden? Und zwar sind wir jetzt im Paragraph 21 StGB und der ist einmal in zwei Absätze geteilt. Das heißt, wir haben im Paragraph 21 Absatz 1, der regelt die Unterbringung für zurechnungsunfähige Personen. Der Absatz 2 regelt die Unterbringung für zurechnungsfähige Personen, wo es aber trotzdem so einen maßgeblichen Einfluss von einer schwerwiegenden nachhaltigen psychischen Störung gibt. Wir sind also im 21 Absatz 1, weil wir haben festgestellt, der Markus war nicht zurechnungsfähig. Dieser Paragraph, der wurde vor kurzem, 2022, novelliert. Das war das Maßnahmenvollzug-Anpassungsgesetz. Und das Ergebnis, das haben Sie vielleicht ein bisschen mitbekommen, in der Wissenschaft viel diskutiert, weil der das Endergebnis sehr verschachtelt geworden ist und einige unbestimmte Begriffe enthält. Aber wir schauen uns an, was braucht man jetzt für so eine Unterbringung. Wir brauchen immer einmal eine Anlasstat und einmal eine Gefährlichkeitsprognose. Anlasstat ist eine Straftat, die der Täter oder die Täterin tatsächlich begangen hat und für die er oder sie nur deswegen nicht bestraft werden kann, weil die Person eben zurechnungsunfähig war. Sie finden jetzt im Absatz 3 von Paragraph 21 noch nähere Voraussetzungen, wie so eine Straftat sein muss, damit sie Anlasstat sein kann, Anlass für eine Unterbringung. Das geht nämlich nicht bei jeder Straftat, sondern wir brauchen eine bestimmte Strafdrohung und dann gibt es noch zusätzlich andere Voraussetzungen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber Sie lesen es am besten in Absatz 3 nach. Da wird ganz genau beschrieben, wie muss so eine Straftat sein, damit sie Anlasstat sein kann. Und zusätzlich zu dieser Anlasstat braucht man dann noch eine Gefährlichkeitsprognose. Das heißt, es muss mit hoher Wahrscheinlichkeit zu befürchten sein, der Täter oder die Täterin werde in absehbarer Zukunft, und jetzt zitiere ich das Gesetz, eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schweren Folgen begehen. Das heißt, wir brauchen Anlasstat und Gefährlichkeitsprognose.
Genau, und hier könnte als Anlasstat eben der versuchte Mord an der Mutter in Betracht kommen. Und wenn Sie sich den Paragraph 75 anschauen, dann hat er eine sehr hohe Strafdrohung. Nämlich ist der Mord mit Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht. Das heißt, hier liegen auf jeden Fall die Kriterien vor, die der 21 Absatz 3 an die Anlasstat anknüpft. Wenn jetzt auch noch eine entsprechende Gefährlichkeit des Markus festgestellt wird, dann kann es sein, dass er auf unbestimmte Zeit, nämlich bis er nicht mehr als gefährlich gilt, in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen wird.
Und was ist jetzt dieses forensisch-therapeutische Zentrum? In der Theorie haben Strafvollzug und Maßnahmenvollzug nichts miteinander zu tun. Beim Strafvollzug geht es um eine Strafe, also ein Unwerturteil gegenüber der betroffenen Person. Und beim Maßnahmenvollzug, da geht es nur darum, dass man verhindert, dass eine gefährliche Person weitere Straftaten begehen werde. Das heißt, es sind zwei separate Schienen, zwei separate Sanktionen folgen. Und es gilt das sogenannte Abstandsgebot. In der Praxis schaut es oft aber anders aus. Sie haben vielleicht schon in den Medien mitbekommen, dass die aktuelle Ausgestaltung des Maßnahmenvollzugs stark unter Kritik steht, weil wir haben eine hohe Zahl an Untergebrachten, die letzten Jahre über laufend steigt. Es gibt jährlich mehr Einweisungen als Entlassungen. Dann gibt es sehr, sehr lange Unterbringungsdauern, teilweise wo Leute lange angehalten werden. Immer wieder liest man oder ab und zu liest man von mangelhaften Gutachten, wo sich Leute beschweren, dass die Gutachten nicht so waren, wie sie sein hätten sollen. Und insgesamt fehlen einfach Ressourcen, damit man diesen Maßnahmenvollzug optimal ausgestalten kann, weil es soll ja darum gehen, den Leuten die entsprechende Unterstützung und Hilfe zu bieten, die sie brauchen, damit sie ein straffreies Leben leben können und eben niemals gefährlich gelten.
Das war's zu Z wie Zurechnungsunfähigkeit.